Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Und wir sprechen heute nochmal über das, was letzte Woche im Bundestag passiert ist, über Friedrich Merz, die AfD und die Folgen. Denn was da am Freitag zum Beispiel, wir nehmen am Mittwoch auf, da passiert ist, das war ungewöhnlich für den Bundestag. Es war nämlich so, dass Union auf der einen Seite und SPD und Grüne auf der anderen Seite sich gegenseitig in aller Öffentlichkeit Lügen vorgeworfen haben und darüber quasi konkurriert haben und den anderen vorgeworfen haben, sie würden eine härtere Migrations- oder Asylpolitik verhindern, während die AfD daneben saß und das irgendwie lustig fand. Das war eigentlich Wahlkampf für die AfD, was wir da erlebt haben. Die Fragen bleiben aber jetzt, wie geht's jetzt weiter? Wird jetzt die AfD als eine Art normale Partei akzeptiert? Kann man Merz Beteuerungen eigentlich glauben, nichts mit der AfD zu machen? Und wie geht's eigentlich nach der Wahl weiter? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bei mir sind heute
Sabine Amorde, ich berichte vor allen Dingen über die Union.
Tobias Schulze, ich berichte über die Grünen.
Und Christian Jakob, ich bin Reporter bei der Taz.
Also nochmal zurück zu letzter Woche. Ist das so eine strategische Öffnung zur AfD von Seiten der Union oder war das einfach nur ein unbedachter Ausrutscher von Friedrich Merz?
Ich glaube, es war kein richtiger Ausrutscher, weil das ja strategisch letztendlich dann schon geplant war. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es hier jetzt eine grundsätzliche Verschiebung gab. Wenn Friedrich Merz jetzt sagt, wir werden nicht mit denen koalieren, wir werden auch keine Minderheitsregierung machen und uns von denen tolerieren lassen, dann nehme ich ihm das erstmal ab. Also der Mann ist irgendwie ein überzeugter Demokrat und ein Transatlantiker und der verachtet die AfD und er will mit denen nichts zusammen machen. Das muss man mal auf der einen Seite sehen. Aber er hat jetzt natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er ja gesagt hat, er würde im Bundestag keine sogenannte Zufallsmehrheit suchen, die eben eine Mehrheit mit der AfD beschaffen könnte in diesen unsicheren Zeiten, wo es ja keine Regierungsmehrheit gibt, nachdem die Ampel gebrochen ist. Und ja, dieses Glaubwürdigkeitsproblem hat er jetzt an der Backe. Und man kann sich natürlich fragen, wenn er nach Aschaffenburg, nach diesem furchtbaren Angriff da mit den zwei Toten, meint, er muss grundsätzlich was ändern, ob er nicht zu so einem Schritt nochmal bereit ist, wenn nochmal was Furchtbares passiert. Mhm. Das ist jetzt die große Frage, die da ist. Aber ich würde nicht sagen, dass die Union da jetzt ratzifatzi mal total die Brandmauer eingerissen hat.
Christian, Tobi, wie seht ihr das? Steht die Brandmauer noch? Gibt es da große Löcher drin? Wie ist das Bild?
Also ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass er das macht, was er jetzt macht. Ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Aber die Frage ist natürlich, wie geht das weiter, wenn die Umfragen sich sozusagen weiter so entwickeln? Heute gab es jetzt die erste Umfrage dazu, Schwarz-Blau, die beliebteste, mit 23%, die das befürworten, beliebteste Koalitionsoption. Wenn das eine Weile so weitergeht, wer weiß, was dann passiert. Also ich traue mir jetzt nicht so weit. In Österreich haben das in der ÖVP auch viele gesagt. Man sieht, was dabei rausgekommen ist. Und man muss ja schon sehen, dass die Konservativen insgesamt wahnsinnig unter Druck geraten sind, zunehmend erratischer und auch ein bisschen kopflos panischer agieren, weil sie ganz offensichtlich nicht wissen, wie sie mit dieser Konkurrenz umgehen sollen. Ich glaube das auch, dass es denen sicher lieber wäre, wenn es die AfD nicht gäbe, dass sie eigentlich keine Koalition mit denen wollen. Ob das auf Dauer so bleibt, dass sie keine eingehen, ich wäre mir da nicht so sicher.
Und der Schritt ist doch jetzt kleiner geworden. Also das Tabu haben sie einmal gebrochen, wenn die Entscheidung das nächste Mal ansteht, ist die Hürde einfach nicht mehr ganz so groß. Und man kann sich ja mal irgendwie ausmalen, was ist nach der Wahl, wenn man sich nicht gleich einig wird über eine Koalition. Aber wenn man ins Grundgesetz schaut, sieht man auch, da kann man in eine schwierige Situation kommen ohne Mehrheiten. So, dann passiert was und Merz will das nächste Mal eine Mehrheit haben, die er nicht hat. Kann es dann nicht direkt wieder passieren?
Ich meine, diese Analogie zu Österreich, Christian, ist ja auch, dass die ÖVP vor der Wahl in Österreich gesagt hat, sie werden also keinen Herbert Kickl, den Rechtsextremen von der FPÖ, zum Kanzler wählen. Und danach sieht es im Moment doch aus, dass sie das tun. Und da gibt es ja schon eine Analogie, selbst wenn das natürlich in FPÖ-Kanzler wählen nochmal einen Zacken härter ist als das, was jetzt im Bundestag passiert ist.
Ja, aber gleichzeitig ist es aber so, dass die Situation in Österreich wirklich eine andere ist, weil es diesen langen Vorlauf gibt. Also die FPÖ hat schon in den Ländern regiert, die hat schon zweimal im Bund regiert, natürlich nicht als Kanzlerpartei, sondern immer als der kleinere Partner. Die FPÖ ist in Österreich in einer ganz anderen Weise normalisiert, als das mit der AfD in Deutschland der Fall ist. Das spricht alles nicht dagegen, dass es irgendwann so weit kommen kann, dass ich sehe diese Gefahr auch. Ich sehe auch das, was ihr jetzt gesagt habt, Christian und Tobi. Ich sehe das alles. Also, aber ich glaube nicht, dass die CDU im Augenblick da kippen könnte. Das sehe ich nicht.
Aber vielleicht ist dieses Kippen ja kein Rums, also kein Umfallen mit paar Dauts und viel Geräuschen, sondern vielleicht passiert dieses Umfallen ja eher Zentimeter oder Millimeterweise. Also was Tobi gerade angesprochen hat, wahrscheinlich oder möglich ist, ist, dass, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Osten anguckt, dass da die Widerstandskräfte in der Union gegen Koalition mit der AfD natürlich kleiner werden oder gegen eine Zusammenarbeit auf kommunaler oder Landesebene kleiner werden. Weil wie soll man das erklären, dass man jetzt mit der AfD vor Ort keine gemeinsame Politik macht, wo es gar nicht um Gesetzgebung geht? Aber im Bundestag Friedrich Merz probiert hat, mit der AfD ein Gesetz durchzubringen. Also wie, in welcher Logik geht das jetzt irgendwie noch auf?
Ja, das stimmt alles. Das stimmt alles. Da kann ich jetzt auch nichts anderes sagen. Ich würde nur sagen, das ist alles noch nicht auf der Ebene. Wir machen im Bund arbeiten wir wirklich mit denen zusammen. Das ist nochmal eine völlig andere Ebene. Und ich glaube, auch nach diesen Auftritten jetzt auf dem Parteitag nochmal, wo das wirklich alle von irgendwie ganz konservativ in der CDU bis ganz liberal, das haben sie alle gesagt, dahinter kommen sie nicht zurück. Und ich glaube ihnen, dass sie das nicht wollen. Also ich beschäftige mich natürlich viel mit denen und so. Das färbt einen ja auch immer ein bisschen. Aber trotzdem würde ich das jetzt mal so sagen.
Ja, okay. Ich glaube auch, dass es nicht im März da jetzt eine andere Situation gibt und den Koalitionsvertrag unterschreiben. Aber das Novum ist natürlich schon, dass es die Situation im Osten auf der lokalen Ebene, dass es da schon lange Stimmen gab, die gesagt haben, also wir haben irgendwie keine Lust mehr, uns das hier vom Konrad-Adenauer-Haus vorschreiben zu lassen, diesen Brief aus Sachsen-Anhalt, das Nationale mit dem Sozialen wieder verbinden, sozusagen die Gemeinsamkeit mit der AfD betonen. Das war schon lange so. Was neu dazugekommen ist, finde ich, ist, dass man aus der Führungsspitze Linnemann und Spahn zunehmend irritierendere Töne hört, die schon sehr stark an diese Tea Party-Entwicklung der Republikaner in den USA erinnern, dass zum Beispiel Trump gelobt wird für richtig gute Politik, dass es so diese Lust am Tabubruch gibt. Also wir haben irgendwie keinen Bock mehr, uns hier die ganze Zeit von Gerichten irgendwas vorschreiben zu lassen. Wir hören ja, was die Leute sagen, das muss jetzt auch mal und so. Und Söder redet so und sozusagen der engste Kreis um Merz redet so. Und diese alte konservativ-bürgerliche Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, auch Rechtstreue, aus der Staatstragende, das zerbröselt irgendwie und das ist nicht gut.
Das ist nicht gut, das ist wohl wahr.
Darauf können wir uns verständigen.
Kommen wir vielleicht mal, Tobi, zu den Grünen. Also bei den Grünen habe ich den Eindruck, die haben eine andere Intonation gegenüber dieser wankenden Union als die SPD. Die SPD ist so ein bisschen härter drauf, aggressiver auch. Während Habeck zumindest im Grunde genommen so den Versuch macht, nach meinem Eindruck, korrigiere mich, diese Union, die, wie Christian das gerade beschrieben hat, so ein bisschen wegkippt, irgendwie in so einer Mitte festzutackern. Also die Tür zu einem Bündnis offen zu lassen, zu sagen, ja, das geht ja im Grunde, das ist so ein bisschen betreutes Regieren, ja. Also wir steigen da ein, damit die Sache irgendwie nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das ist so ein bisschen der Subton bei Habeck. Wie siehst du die Grünen im Moment?
Ja, was du sagst, das stimmt schon, aber das ist ja nicht alles. Also ich habe das Gefühl, das ist eine zweigleisige Reaktion. Einerseits da schon eine große, auch ich glaube, ehrliche Empörung über das, was Merz und die Union da gemacht haben. Und das sprechen sie so klar schon auch aus. Und dann kommt aber im zweiten Satz das, was du jetzt gesagt hast. Aber wir lassen die Tür offen. Wenn ihr euch besinnt, wenn ihr euch entschuldigt für den Fehler einseht, dann wären wir schon bereit, auch wieder mit euch zu sprechen und im Zweifel auch mit euch zu regieren. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das in SPD so komplett anders ist. Die sagen doch auch nicht, das war's jetzt mit Schwarz-Rot.
Nee, sie betonen das nur nicht so, ne? Also das ist eher so ein bisschen konfrontativ gebürdet. Nicht, also diesen Habeck'schen Gestus, den findet man da jetzt nicht. Mhm. Ja, also, sondern es gibt auch nicht natürlich jetzt so, also, es gibt vielleicht ein paar einzelne Stimmen oder so, aber jetzt nicht, das ist nicht die Mehrheitsmeinung, dass man jetzt sagt, man will auf keinen Fall mit Merz regieren oder so. Also das halte ich, es gibt so eine Diskussion in der SPD, ob man da nicht die Forderung stellen müsste, dass also Merz nicht der Kanzler wird. Aber das ist völlig, das ist noch nicht ausgegoren. Also ich sehe eher da die, ich glaube eher, dass das so laufen wird, dass sie dann, wenn die Union stärkste Partei wird und es eine Mehrheit mit SPD gibt, dass sie das irgendwie auch machen werden. Da liegt das Problem eher da drin, wenn Merz weiterhin, und so wie Christian das beschrieben hat, wenn diese Truppe weiter so auftritt, dass die sagen, hier wird nicht verhandelt, sondern wir haben hier ein Papier liegen, ihr dürft hier unten rechts unterschreiben, das wird natürlich mit der SPD nicht funktionieren.
Das ist bei den Grünen ja schon auch ähnlich. Also sie lassen die Tür offen, aber sie gehen dann nicht zur Seite und sagen, komm rein, marschiert, sondern sagen dann schon auch noch, wir haben Bedingungen. Also kompromisslos das zu schlucken, was du willst, das machen wir nicht mit. Und das kommt auch immer wieder, dieses Friedrich Merz, ja, im Grunde muss ich entschuldigen. Muss sagen, das war falsch, was ich gemacht habe. Was ja schon, wenn sie dabei bleiben, auch eine relativ große Hürde ist, weil Friedrich Merz, ich weiß nicht, Sabine, wie du es siehst, ist jetzt ja nicht der Typ, der öffentlich gerne Fehler eingesteht.
Ich glaube, er ist grundsätzlich nicht der Typ dafür und ich glaube, er ist auch tatsächlich davon überzeugt, dass er das richtig gemacht hat. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da irgendeine Einsicht gibt. Ich wollte nur mal sagen, dieses total Kompromisslose, was sowohl Merz als auch Linnemann, also der Generalsekretär, noch in der, sind wir jetzt in der vorletzten Woche schon, gesagt haben. Also als Merz diesen 5-Punkte-Plan zur Migration vorgestellt hat, hat er ja gesagt, und darüber wird nicht diskutiert, das kommt oder peng sozusagen. Und Linnemann hat dann ja bei so einer Veranstaltung irgendwie noch einen draufgesetzt und hat gesagt, oder beim Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, naja, wenn die anderen da nicht mitgehen, dann regieren wir halt nicht. Also es war schon so, wo ich mich gefragt habe, ey, wie stellt ihr euch das denn vor? Ihr habt als Demokraten eine Verantwortung, nach der Wahl eine Bundesregierung zu bilden, wenn ihr stärkste Kraft seid. So geht es hier nicht. Und davon sind sie aber auch schon wieder von ein Stück zurückgerudert. Also die Reden auf dem Parteitag, auch die Rede von Merz, die er da am Ende gehalten hat am Montag, das war schon so, dass auch die Kompromissfähigkeit der Bundesrepublik doch auch was Gutes habe und so. Also die rüsten da schon auch ein bisschen rhetorisch ab, weil, und da glaube ich auch, da steckt schon dieser alte Kern der CDU immer noch in denen, dass die da eine staatsbürgerliche Verantwortung haben.
Weil diese Kompromissablehnung, die findet man sozusagen auch auf der anderen Seite. Es gab jetzt es gab Online-Petitionen, es gab Stimmen aus den Jugendorganisationen, also SPD und Grüne, die gesagt haben, auf gar keinen Fall, also Habeck darf niemals mehr jetzt mit Merz koalieren. Da fragt man sich schon, ja, was denn dann? Also wo soll das hinführen? Was soll das heißen? Soll denn doch mit der AfD? Oder also es ist
eine Nachfrage, Sabine, dieser, du hast ja gerade den Parteitag der Union erwähnt am Montag, wo Merz so eine Rede, von versöhnlichere Rede gehalten hat. Hat eigentlich diese Erklärung von Merkel irgendeinen Eindruck gemacht auf die CDU? Also Merkel hat ja Merz dafür kritisiert, öffentlich und sehr ungewöhnlich.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch eher, dass das auch selbst bei den Leuten, die das inhaltlich richtig finden, fanden, dass man das nicht machen darf. Also dass man nicht irgendwie 3 Wochen vor der Bundestagswahl als Ex-Kanzlerin dem Kanzlerkandidaten der eigenen Partei so einen vor den Latz knallen kann. Also das hat sich nicht in ihrem Sinne ausgewirkt, würde ich sagen. Es war auf dem Parteitag, das hat mich jetzt aber auch nicht überrascht, eine Wahnsinnsgeschlossenheit. Also die Reden waren schon unterschiedlich, also positive Bezugnahme auf diese Abstimmung und Migration gab es jetzt nicht von allen, aber es gab eine durchgängige Rückendeckung für Friedrich Merz und zwar von Liberal, Karin Prien und Co. bis zum anderen Ende.
Also das ist dieser Aspekt Machtmaschine, CDU, das funktioniert ja meistens. Kanzlerwahlverein, 21 war es anders. Aber heißt Machtmaschine auch, dass wenn sich das, was sich jetzt in den Umfragen so ein kleines bisschen andeutet, dass die Union davon eigentlich nicht profitiert, sondern eher so ein bisschen runtergeht? Wenn sich das verstetigt und die, sagen wir mal, die Union, also nicht weit entfernt von 30 dann durchs Ziel geht, aber stärkste Partei, ist dann eigentlich so ein Szenario vorstellbar, dass die dann sagen, Wiedersehen, Merz, das war's?
Dann müsste es echt schlecht sein, glaube ich. Also das sind natürlich jetzt totale Vermutungen, aber die haben sich jetzt hinter Merz so eingeschworen und die haben auch diese, ich glaube, was ganz wichtig ist, um die Situation der CDU zu verstehen, was die und warum da jetzt auch keiner die Klappe aufmacht, ist schon, dass diese Erfahrung 21, also erst nach dem Abgang von Merkel, diese totale Zerstrittenheit der Partei, zwei Parteivorsitzende verschlissen in wahnsinnig kurzer Zeit. Der Streit hat sie die wahrscheinlich die Wahl gekostet beim letzten Mal, das Kanzleramt. Und deshalb scharen sich auch Leute hinter Merz, die das eigentlich nicht so richtig gut finden, was der da macht. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird. Außer, also dann müssten sie wirklich richtig abkacken, würde ich sagen. Dann ist es was anderes. Also nehmen wir mal an, die landen bei 25 oder so, ja? Ja. Also das ist dann irgendwie, dann finde ich es unkalkulierbar, was passiert. Mhm. Aber dann ist ja auch die, im Grunde sind ja die Leute, die da mit den Hufenscharren dahinter in der Reihe, die stehen ja für genau dasselbe. Also man wüsste ja gar nicht. Ja, zum Beispiel. Also da ist ja überhaupt nicht, da wäre ja keine Korrektur des Kurses dann denkbar, sondern vielleicht eher noch eine weitere Zuspitzung. Aber das ist wirklich auch, das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei, das traue ich mir eigentlich nicht so richtig zu.
Du liebe Güte.
Ja. Könnte ja auch, also wenn es 25% nur werden, könnte die Analyse in der Union dann ja auch sein, na, das lag eben daran, dass wir nicht geschlossen genug waren, dass irgendwie Merkel um die Ecke gekommen ist, dass 12 Leute im Bundestag nicht mitgestimmt haben. Also es müsste ja nicht die Analyse sich durchsetzen, die uns gefallen würde, nämlich dass dieser Rechtskurs falsch war.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Freitag zu sprechen kommen. Das ist ja geendet eigentlich mit einer Niederlage für Merz, weil er wollte dieses Gesetz, er hat auch in Kauf genommen mit der AfD, aber es hat, wie du gerade gesagt hast, Tobi, es haben dann Stimmen gefehlt, 23 aus der FDP, aber auch 10 aus der CDU.
12.
12 aus der CDU, deswegen hat es nicht geklappt. Und es gibt jetzt, nach meinem Eindruck, so eine Art Blame Game. Wer ist denn jetzt schuld an dem Ganzen? Und es gibt durchaus viele Leute in diesen liberal-konservativen Medien, die folgende Erzählung haben, nämlich, naja, das lag ja an SPD und Grünen. Die hätten ja einfach Ja sagen können. Es gab ja noch diesen Vermittlungsversuch der FDP. Also Dürr hat ja gesagt, wir überweisen das zurück in den Innenausschuss, dieses Zustrombegrenzungsgesetz, das Merz eben eingebracht hatte. Und die Schuld liegt kurzum bei SPD und Grünen, die haben sich nicht bewegt. Das ist ja so eine Erzählung, eine Deutung, die man jetzt nicht in der Taz lesen kann, aber doch in vielen anderen Blättern. Und ihr habt euch das ja auch angeguckt am Freitag. Also wie war der Ablauf? Was spricht jetzt dafür? Was spricht dagegen?
Also der Ablauf war so, wir waren ja den ganzen Tag im Bundestag, dass morgens, bevor noch das Plenum eröffnet wurde, der Christian Dürr, der Fraktionschef der FDP, mit diesem Vorschlag um die Ecke kam. Also wir könnten dieses Gesetz, wo es um die zweite und dritte Lesung, also die endgültige Verabschiedung im Bundestag ging, können wir nochmal aufhalten, weil sich das ja abzeichnete, eine Mehrheit gibt es nur mit der AfD, und es zurück in den Innenausschuss verweisen, um nochmal zu debattieren und eine gemeinsame Lösung unter den demokratischen Parteien zu finden. Das war sozusagen die Erzählung ganz am Morgen. Dann dachten alle, oh, über diese Brücke muss Merz doch eigentlich gehen. Und dann gab es irgendwie tierisch viel, also die haben ja dann irgendwann das Plenum ausgesetzt, dann war stundenlang die Sitzung des Bundestags unterbrochen, und dann konnte man sehen, wie im Bundestag das im Büro, da in der Ecke im vierten Stock, quasi das Büro, wo Merz ein Büro hat, da alle hinpilgerten, sozusagen zwischen einzeln zusammen in unterschiedlichen Kombinationen und so. Und es hat letztendlich zu nichts geführt. Und es hat aus unterschiedlichen Gründen zu nichts geführt. Also es gab, das, was du jetzt gesagt hast, ist natürlich auch die Erzählung der Union, ne? Die sagen irgendwie, zumindest die SPD hätte dem doch zustimmen können, was inhaltlich zum Teil auch stimmt, muss man sagen. Also es ist ja so, da geht's um drei Sachen. Also in dem Gesetz geht's im Wesentlichen um drei Sachen. Einmal soll der Familiennachzug ausgesetzt werden für subsidiär Schutzberechtigte. Dann sollen die Möglichkeiten der Bundespolizei erweitert werden, und Begrenzung als Ziel von Migrationspolitik soll im Gesetz verankert werden. Das sind alles Sachen, wo die Teile der SPD schon mal zugestimmt haben. Es wäre vielleicht auch ein Kompromiss möglich gewesen. Also die Frage ist, ist die vollständige Aussetzung des Familiennachzugs rechtskonform, oder sollte man, da war eine Begrenzung, so eine Frist im Gespräch, macht man erstmal, dann hebt man es wieder auf. Das macht es für die SPD schwierig, das zu argumentieren, finde ich, weil es auch in der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal Verabschiedungen gab, wo das im Grunde auch drin stand. Aber man hat halt diese andere Seite, dass die Union gesagt hat, ihr müsst da jetzt und hier zustimmen. Wir wollen diese Überweisung in den Innenausschuss nicht. Und Das ist natürlich eine Erpressung. Also was die Union eigentlich gemacht hat, ist ja quasi SPD und Grüne zu erpressen, zu sagen, entweder ihr geht da mit oder wir machen es mit den Rechten. Und das kann man natürlich auch nicht machen.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, so kenne ich es zumindest von SPD-Seite, war das so, dass die Verhandlungen so liefen oder dann gescheitert sind an diesem Punkt. Die SPD wollte ja auch noch eigene Gesetze aus diesem thematischen Umfeld, nämlich GEAS, also die europäische Flüchtlingsbegrenzungspolitik quasi, die Deutschland irgendwie verabschieden wird, aber noch nicht hat, weil die Union das blockiert hatte. Und diese Bundespolizei. Das waren die beiden Sachen, die wollten sie zusammen mit diesem Zustromsbegrenzungsgesetz in den Innenausschuss nochmal verhandeln. Dann haben sie gesagt, das machen wir. Und gescheitert ist es dann daran, dass sie gesagt haben, wir machen das aber nur, wenn Merz jetzt sagt, wenn das Ding kompliziert wird, dann bringt ihr das nicht am 11. Februar, wo es noch eine Sitzung des Bundestages gibt, wieder ein und versucht mit der AfD eine Mehrheit zu kriegen.
Genau, das war quasi das Ding und da sind die nicht mitgegangen. Am Ende haben dann ja tatsächlich Grüne und SPD das eingebracht, dass es nochmal in den Innenausschuss gehen soll und die Union hat nicht zugestimmt, deshalb ist das gescheitert. Dann gab es eine Abstimmung und dann ist der Gesetzentwurf gescheitert.
Ja, das war ganz geschickt, dass sie das nochmal beantragt hatten. Weil nur dadurch gab es dann dieses Foto, wo Union und AfD zusammen die Hand gehoben haben. Weil wenn man sowas beantragt, das habe ich dann auch dadurch gelernt, das kann nicht namentlich abgestimmt werden, wie alles, was die Union beantragt hatte. Und wo namentlich abgestimmt wird, macht man Stimmkarte in die Urne. Und es gibt eben keine Fotos von gehobenen Händen.
Ja genau, das wollte die Union ja unbedingt verhindern, ne? Dass es diese Fotos gibt, wo sie zusammen mit der AfD die Hand heben.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen kleinteilig jetzt gewesen, diese Erklärung, aber ich glaube, sie ist ganz nötig, weil das ja so ein diskursiv umstrittene Deutung jetzt ist, ja. Also wer hat sozusagen Schuld an diesem ganzen Desaster? Und es gibt ja schon eine Menge Leute, wie gesagt, die der Ansicht sind, ja, die SPD und die Grünen hätten einfach nur ja sagen müssen, dann wäre uns das alles erspart geblieben.
Das war ja wahrscheinlich der Sinn der Sache. Man fragt sich schon, die Wahl ist jetzt in 3 Wochen. Warum, also es läuft darauf hinaus, dass es eine CDU-Regierung geben wird, warum muss man, es war ja nicht nur das Zustrombegrenzungsgesetz, sondern es war der 5-Punkte-Plan und dann noch so ein 38-Punkte-Plan. Warum muss man das unbedingt so kurz vorher, kein Mensch steigt da durch, nur Fachleute durchblicken wir und sagen, worum geht's da im Detail, warum muss man das so kurz vorher auf Biegen und Brechen in diese Abstimmung einbringen, statt einfach die Wahl abzuwarten, dann macht man das im März oder im April. Darauf ist wirklich nicht angekommen und es diente ja offensichtlich nur dazu, die SPD zu diskreditieren, die Grünen zu diskreditieren und in Kauf zu nehmen, dass jetzt alle da stehen und sagen, die kriegen ja nichts hin in Berlin. Da müssen jetzt mal andere kommen. Also geht das ja nicht. Das ist ja ein Chaos. Das zahlt ja auf diese Delegitimierungsstrategie der AfD total ein. Die sagen, das ist eine Schwarzbude, da sitzen irgendwie Leute, die haben irgendwie kein Verantwortungsgefühl, kriegen nichts auf die Reihe. Wir räumen damit auf. Wenn wir kommen, dann wird durchregiert. Und der Wunsch danach, der wächst natürlich mit der Zunahme solcher Eklats. Und man fragt sich schon, was sollte das?
Ich glaube, es ist die eine Seite. Die andere Seite ist so eine Handlungsfähigkeit und Tatkraft zu demonstrieren von Merz. Also wenn ihr mich wählt, dann ich tue wirklich was. Und ich mache, das hat er ja diese Pressekonferenz. Am ersten Tag meiner Amtszeit als Kanzler werde ich anweisen. Das hatte ja so einen Hauch von Donald Trump. Das war auch bewusst gewählt, wie man dann hört.
Also jemand hat irgendwie gesagt, das schien mir ganz eitel und einleuchtend zu sein, wenn man da jetzt nochmal bei Merz ist. Das ist so, wie wenn du als Fußballtrainer in der 70. Minute 3:0 führst und dann 3 Verteidiger auswechselst und 3 Stürmer einwechselst. Und das versteht aber niemand. Also das ist sozusagen von dem taktischen, also in Bezug nur auf Wahlerfolg, auf Erfolg, wer am Ende siegt, ist das doch irgendwie eine ganz kuriose Veranstaltung.
Und wenn man bei der Fußballmetapher bleibt, dann müsste doch noch das Tor weg sein. Also weil die Sache ist ja schon von vornherein klar, dieses Gesetz, das wird jetzt nicht gesetzt. Selbst wenn die Bundestag gewonnen hätten, wäre klar gewesen, im Bundesrat geht es nicht durch, wegen den anderen Mehrheiten dort.
Es war ja
nur eine simulierte Tatkraft.
Es haben sogar CDU-Ministerpräsidenten gesagt, sie würden also Kai Wegner aus Berlin hat es offen gesagt und Daniel Günther hat es intern gesagt, irgendwie ein Gesetz mit der AfD machen wir nicht im Bundesrat. Also das war alles Symbolpolitik. Das kommt da ja noch zu. Diese Anträge, die du gerade erwähnt hast, die hatten ja rein appellativen Charakter an die Bundesregierung. Also es ist alles eine Wahlkampfnummer. Also das ganz bestimmt.
Das ist so heiß gelaufen, dass darüber, wie weitgehend das zum Beispiel auf die Bürgerrechte einschränkt, die Grundrechte einschränkt, da hätte überhaupt keiner mehr drüber geredet. Darum ging es ja gar nicht mehr, weil die gesamte Aufmerksamkeit auf dieser Parteien Dynamik irgendwie war und was das eigentlich alles für Überwachung, für Repression und so weiter bedeutet hätte, da hat ja gar keiner mehr drüber geschrieben oder wollte auch keiner mehr was wissen. Man wollte irgendwie nur wissen, wie geht das jetzt weiter, wer setzt sich jetzt durch?
Wir müssen natürlich trotzdem sehen, dass 2/3, also nach einer seriösen Umfrage, 2/3 der Wähler, Wählerinnen diesen Vorschlag von Merz, im Grunde um die Grenzen dicht zu machen für alle Asylbewerber, dass niemand mehr in Deutschland Asyl beantragen kann an der deutschen Grenze, richtig finden. Und deswegen glaube ich auch dieses, wie gesagt, liberal-konservative Narrativ, naja, die SPD und Grünen sind doch schuld, die hätten ja nur. Deswegen hat das auch einen Resonanzraum. Und die Frage ist, haben SPD und Grüne eigentlich brauchbare Antworten auf diese 2/3-Mehrheit? Oder kann man die nur so achselzuckend, augenrollend irgendwie zur Kenntnis nehmen?
Also ich fand, dass sie im Bundestag, als es konkret passiert ist, erschreckend hilflos wirkten. Also da kam wenig Inhaltliches, da ging auch die ganze Empörung natürlich auf diese AfD-Nummer, was auch richtig ist. Aber auch in den Beiträgen, wo dann so Inhalte anklagen, kam wirklich wenig. Das fand ich ein bisschen schwach von den beiden. Aber ihr wisst wahrscheinlich, also Tobi für die Grünen und Stefan für die SPD besser genau, wie das da aussieht.
Also ja, die Debatte am Freitag, das stimmt, das war ein bisschen schwach. Auch Annalena Baerbock, manche fanden, das war super, wie energisch die dagegen gehalten hat. Aber sie kam ja mit so einer identitären Geschlechterkarte so herfrei. Das ist ja typisch von Männern, damit Lügen zu kommen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt Schenkelklopfer für uns, aber wen packt man sonst noch damit? Robert Habeck hat ja diese Woche eine Antwort versucht, ja, mit seinem 10-Punkte-Plan in der Bild-Zeitung, den er letzte Woche schon mal als 8-Punkte-Plan auf Instagram veröffentlicht hatte, aber irgendwie das da keiner so richtig gesehen. Und das war ein Versuch, ja, ich würde sagen, selber strenge, eher autoritäre Maßnahmen zu präsentieren, die aber nicht so weit gehen wie das, was die Union vorstellt, um damit den Leuten zu sagen, seht her, wir wollen doch auch was machen, wir haben auch Tatkraft, aber deswegen jetzt alle Asylbewerber an der Grenze zurückzuweisen, das ist doch nicht nötig. Also es gibt auch eine strikte Alternative dazu. Was jetzt bei den Grünen aber auch nicht Konsens ist, die Grüne Jugend hat direkt ein Gegenpapier vorgelegt. Das ist so die liberale Alternative. Prävention gegen Extremismus, psychotherapeutische Behandlungsplätze für alle und so weiter. Also so Punkte, die wahrscheinlich Touchleser unterschreiben würden. Wo dann aber vielleicht fraglich ist, ob man damit die 2/3 aus den Umfragen umdrehen kann.
Also zu der, was du so gesagt hast, ich skizziere jetzt kurz, wie die SPD meiner Sicht nach da reagiert hat. Beobachte die SPD. Also das Wording vorgegeben hat da Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, der dann gesagt hat, also das ist das Tor zur Hölle. Das ist natürlich eine relativ drastische Metapher. Gut, Mützenich kommt aus Köln, da hat man irgendwie qua Katholizismus ein enges Verhältnis zur Hölle.
Aber das Tor zur Hölle war die AfD, ne? Nicht die migrationspolitische.
Natürlich, ja. Nein, das war die AfD. Also das ist sozusagen, und das ist auch ernsthaft ein Punkt, die sind ernsthaft entsetzt. Also das ist nicht nur Wahltaktik, wie jetzt in verschiedenen Zeitungen auch steht, sondern die sind ernsthaft erschüttert darüber, dass irgendwie die Mitte da, also diese Union wegbricht. Das hat die wirklich schockiert. Und insbesondere Mützenich, der eigentlich einen ganz guten Draht zu Merz hat. Also das kam noch hinzu, dass der also immer gedacht hat, naja, also das, ich kann schon mit dem. Und dann geht's, dann implodiert die Sache eben trotzdem. Inhaltlich ist es so, dass die SPD da ja nicht so einen richtig starken Moment hat, sagen wir mal. Ist auch die Frage, wie man in so Moral Panic Situationen und sowas Ähnliches haben wir ja gerade, wie man da mit rationalen Argumenten noch durchdringt. Sie sagen eigentlich im Grunde genommen so wie GEAS, Bundespolizeigesetz, Befugnisse, also die Grenzkontrollen, die es ja schon gibt, ja, die so ein bisschen widerwillig, aber die sie dann doch gesagt haben, das machen wir. Scholz verweist immer auf die gesamten Verschärfungen des im Asylrecht, was Gewahrsam angeht, etc. pp. Und versucht irgendwie damit den Eindruck zu erwecken, ja, hier passiert doch was, wir machen doch was, aber immer im Rahmen der Gesetze und wir machen das einfach so, dass es funktioniert und nicht irgendwie wie Merz, der da einfach nur auf den Gong haut und mit irgendwelchen deklamatorischen Gesetzen und Entschließungsanträgen rumfuhrwerkt. Finde ich eine diskutable Position, aber ich habe nicht den Eindruck, dass im Moment so in der Öffentlichkeit der Resonanzraum dafür da ist, für diese auch immer etwas technokratisch argumentierende Art, die Sache zu behandeln. Und die Frage, die sich hier stellt, na Christian, wärst du wieder angesprochen, ist, wie kann denn überhaupt, gibt es überhaupt irgendeine Art, was Tobi gerade gesagt hat, eine Art von einer, ja, mit humanitären Idealen irgendwie kompatible Art von Migrationspolitik, wenn du so ein Klima hast, wie wir es jetzt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa plus USA, also im ganzen Westen haben, was Migration angeht?
Da steckt ja ein bisschen in deiner Frage von vorhin drin. Die Antwort finde ich, also zwei Drittel wollen jetzt irgendwie die Grenzen zu und das wird so hingenommen. Das ist so, muss man jetzt irgendwie gucken, was man da macht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das zwei Drittel das finden, das ist ja eine Folge davon, dass seit Jahr und Tag nonstop das beschworen wird. Das ist irgendwie das Riesenproblem. Alle haben gesagt, ja, das stimmt, das ist das Riesenproblem. Das ist ganz schlimm. Wir haben es überhaupt nicht im Griff. Wir sind auf jeden Fall jetzt endlich mal, solange man zurückguckt, die Geschichte der Innenministerkonferenzen, permanent neue Vorstöße zur Asylrechtsverschärfung, es hat weder dazu geführt, dass die AfD klein gehalten wurde, es hat sozusagen die Konservativen nicht stabilisiert, es hat über lange Zeit die Zahlen nicht gesenkt und kann sich schon die Frage stellen, also ist man gut beraten, da immer weiter sozusagen mitzugehen? Man kann da nur verlieren. Die AfD wird immer noch einen draufsetzen, die wird immer sagen, viel zu wenig, wir brauchen noch mehr davon. Da muss man wieder hinterherkommen, weil es ist gar nicht mehr möglich zu sagen, die Zahlen sind in diesem Jahr, also 2024, um ein Drittel gesunken, im einzigen Jahr. Also nicht, dass ich jetzt sozusagen diese Maßnahmen, die dazu geführt haben, befürworten würde, also zum Beispiel die Kooperation mit Tunesien, mit diesen ganzen Pushbacks in der Wüste, aber das spielt gar keine Rolle mehr. Also die Empirie spielt keine Rolle. Es gibt eine wahnsinnige Moral Panic, finde ich, ist eigentlich der gute Begriff, aber es ist eben keine Moral, sondern eher eine reaktionäre Panik. Also alle sind sich irgendwie einig, Kontrollverlust an den Grenzen, Überfremdung, Heimatverlust, die Sicherheit ist nicht mehr da. Deutschland ist sicherer als vor 20 Jahren. Wenn man sich sozusagen die Bevölkerungszahl, die Zahl der Gewalttaten anschaut, damals kann ich mich nie erinnern, dass so dermaßen die CDU in Panik geraten wäre und irgendwie alles abzureißen bereit wäre. Europäische Menschenrechtskonvention, EU-Recht, scheißegal. Und ich finde, man sollte sich schon die Frage stellen, wie kommt man aus dieser Spirale wieder raus, bei der irgendwie keiner gewinnen kann?
Wie kommt man aus der Spirale wieder raus? Also indem man immer nur, das ist ja die Frage, das ist ja so eher so ein ideologiekritischer Punkt, den du jetzt machst, den ich auch nachvollziehbar finde und richtig finde, aber kommt man damit aus dieser Spirale raus, indem man sagt, Leute, ihr habt doch eigentlich ganz andere Probleme als das?
Ja, das ist schwierig.
Gut, also die Konsequenz daraus könnte ja sein, wenn man jetzt mal sich als in einen Parteistrategen reinversetzt, dass man eben nicht sagt, Robert Habeck veröffentlicht einen 10-Punkte-Plan gegen Kriminalität und irreguläre Migration, wie er es sagt, sondern dann macht er gerade jetzt den 10-Punkte-Plan für Windräder und Fahrradwege und er wechselt das Spielfeld und schaut, was dann passiert. Ich glaube allerdings, dass jetzt gerade in der Situation, 2 bis 3 Wochen vor der Wahl, da ist das halt extrem schwierig, weil da schaffst du es als einzige Partei nicht, die Agenda so dermaßen zu ändern. Und dann spielst du halt auf dem Spielfeld, auf dem alle spielen, überhaupt nicht mit. Das geht dann vielleicht auch nicht auf.
Eine reale Gefahr von dem, was Merz jetzt gemacht hat, ist daneben, dass man das für moralisch für verabscheuenswürdig hält, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen, ist natürlich auch, dass er ein Versprechen gemacht hat, auch in dieser Ankündigung am ersten Tag meiner Kanzlerschaft, das wird in Deutschland sowieso nicht funktionieren, dass der natürlich einen Erwartungsdruck auf sich selbst, für sich selbst produziert. Und das kann ihm gut um die Ohren fliegen, wenn es nicht funktioniert.
Ja, und nicht nur ihm, sondern irgendwie, es wird ja permanent, werden ja so die Wartung gestellt, es braucht 1 oder 2 Maßnahmen und dann geht die Anzahl der Geflüchteten hier in Deutschland runter. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt diese Maßnahmen nicht, wenn man sich in einem demokratischen Rechtsstaat befindet und sich entsprechend verhalten will. So ist die Lage. Und ich finde das auch aus diesem Punkt heraus total gefährlich. Also weil er natürlich irgendwie Erwartungen weckt, die er nicht wird erfüllen können. Und dann ist die Enttäuschung groß und dann gilt auch die CDU als die es nicht auf die Kette kriegen. Und dann?
Ja, das ist das irgendwie Kurzatmige an dieser ganzen Aktion. Also noch ein weiterer Aspekt dieser Kurzatmigkeit, glaube ich. Ja.
Darüber ist ja sogar Salvini damals gestolpert. Also Salvini, der klar mit einer klar rechtsextremen,
du musst kurz sagen,
also ist. Matteo Salvini in Italien, also sozusagen mit einer klar rechtsextremen Agenda ins Innenministerium gekommen ist, 2017 war es, glaube ich, und es nicht geschafft hat, die Zahlen zu drücken.
Also die Migrationszahlen.
Die Ankunftszahlen, genau. Die Folge war dann, dass eine zweite rechtsextreme Partei entstanden ist, die in so kurzer Zeit so schnell gewachsen ist, dass nicht mehr die Lega sozusagen hart genug war, scharf genug war, sondern jetzt die Fratelli d'Italia die Regierung stellen und so stark sind wie BNT, obwohl auch die Zahlen nicht drücken.
Was ist denn eigentlich mit Dänemark? Vielleicht könnt ihr das mal sagen, weil da, das wird ja immer so als Beispiel genannt, wo jetzt auch ausgerechnet auch noch die Sozialdemokraten es angeblich geschafft haben, die Zahlen runterzukriegen und halbwegs, na, ich weiß nicht wie, sehr bei ihrem Kern zu bleiben und gleichzeitig aber die rechte Partei zu drücken. Ist es wirklich so?
Also ich glaube, dazu muss man eine Sache sagen, grundsätzlich zu Dänemark. Dänemark hat eine Grenze.
Die ist kurz.
Die ist kurz mit Deutschland und die machen eine repressive Asyl- und Migrationspolitik. Und zwar die Sozialdemokraten, die haben ja schon in der Opposition zusammen mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache gemacht in der Migration. Also das ist nicht so situativ, sondern das ist richtig über Jahre entstanden. Und das ist ein anderes Modell, aber ich würde echt ein paar Fragezeichen dahinter machen, ob das jetzt sozusagen das Zaubermittel ist. Ist auch eine kleine, überschaubare Gesellschaft. Ob man das also irgendwie übertragen kann auf Deutschland, da hätte ich echt ein paar Fragezeichen.
Also Dänemark hat zwei Besonderheiten. Das eine ist natürlich die geografische Lage, kann man überhaupt nicht vergleichen. Das andere ist, dass Dänemark im Europarecht eine Ausnahmestellung hat, weil sie sich ausbedungen haben, von bestimmten Gesetzen sich ausnehmen zu lassen. Das heißt, die hatten einen ganz anderen Spielraum, den sie genutzt haben, um total repressives Asyl- und Migrationsrecht früher vorwegzunehmen. Das, was zum Beispiel später Großbritannien mit diesem Ruanda-Deal gemacht hat, das war eigentlich ihre Idee, das wollten sie machen, konnten sie nur, weil sie diesen größeren Spielraum innerhalb des EU-Rechts haben. Es war dann tatsächlich so, dass das unter sozialdemokratischer Ägide dann nach und nach umgesetzt worden ist. Die Idee, alle Abzuschiebenden auf einer Insel zu internieren, Abschiebeknäste im Kosovo, ins Kosovo auszulagern, den kompletten Flüchtlingsschutz nach Afrika auszulagern. Sie hatten kein Ruanda gefunden. Wir haben ja lange versucht, einen Partnerstaat zu finden, haben sie nicht geschafft, weil sie nicht genug Geld bezahlt haben. Aber das wurde sozusagen in Dänemark alles vorgemacht und es hieß dann immer, guckt, es funktioniert, sozusagen sozialdemokratische Regierung, irgendwie Mitte, diese dänische Volkspartei ist nicht so stark. Und nach einiger Zeit hat sich aber gezeigt, dass genau wie in Italien eine zweite rechtsextreme Partei, nämlich diese Neuen Bürgerlichen, jetzt langsam hochkommen. Also man muss sagen, dass insgesamt sozusagen der Stimmenanteil oder der Anteil der Bevölkerung, die eine elitenfeindliche, demokratiefeindliche, minderheitenfeindliche, populistische, auch EU-feindliche Politik befürworten, auf lange Sicht gar nicht kleiner geworden ist, auch wenn die Wahlergebnisse dieser dänischen Volkspartei runtergegangen sind. Die anderen sind nachgekommen. Das ist das Ende vom Lied.
Ja. Lass uns noch eine andere Perspektive wählen oder einen anderen Frage und Punkt anschauen. Und zwar gab es ja, das war eigentlich, für mich hat es ein bisschen überrascht, am Wochenende doch große Demos in Berlin, aber in ganz Deutschland. Und was bedeutet das? Ist das jetzt so ein kurzes, aufgeregtes Flackern? Also da passiert was, Merz macht was Unmögliches. Oder ist das jetzt so eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die wirklich eine Bedeutung hat? Was ist euer Eindruck?
Wahnsinnig schwer zu sagen, würde ich sagen. Also ich habe mir das am Wochenende in Berlin angeguckt, wo ja zwischen, je nachdem, wie man fragt, 180.000, glaube ich, und 250.000 Leute waren. Und das war schon breit, würde ich sagen. Also wenn man das so mitkriegt, worüber die Leute reden und man ein bisschen fragt, warum seid ihr hier und so. Da waren schon, also es gab ein älteres Ehepaar, die haben gesagt, sie wären noch nie auf einer Demo gewesen. So, aber das wird jetzt wirklich zu weit gehen. Und da ging es um die CDU darf keine gemeinsame Sache mit der AfD machen. Das war deren Motivation. Wahrscheinlich war vor einem Jahr nach diesen Korrektivrecherchen der Rahmen der Leute, die da waren, noch breiter. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist eher nur so ein Gefühl und liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt ja diese ganzen CDUler hat, die das, oder ich das auch viel gehört habe jetzt die letzten Tage, die gesagt haben, na, das sind ja irgendwie schwierige Demos und die natürlich nicht dabei sind. Teil von denen war damals dabei.
Das also bedeutet vor einem Jahr. Schwierige Demos?
Nein, ich fand es richtig schlimm, was Merz da gemacht hat. Merz hat in dieser Rede die letztendlich total abgekanzelt. Also der hat gesagt irgendwie, wo waren denn die Leute, als hier wenn die Israel-Fahnen abgefackelt werden und die Palästinenser-Fahnen geschwenkt werden? Das ist ja wohl der falsche Zeitpunkt, der falsche Adressat, das falsche Ziel. Ja, also das war richtig so. Das sind die Leute, das sind alles Verirrte und kein bisschen aufnehmend. Die könnten eine Angst haben, die was mit uns zu tun haben und da muss man irgendwie mit umgehen. Sondern es war so richtig Karacho-Rums dagegen. Und dann kam, wenn man mit Leuten gesprochen hat, war natürlich auch klar, die wollen das jetzt alle kurz vor der Wahl nicht wahrhaben, das Thema, aber so, es gibt jetzt Angriffe auf Wahlkampfstände von uns und unsere Büros und ihr könnt, wir können doch nicht bedroht werden dafür, was so. Mhm. Ne? Also das ist irgendwie so die Erzählung auf der Seite. Und das fand ich so ein bisschen erschütternd, muss ich sagen. Also jetzt, Sie haben natürlich recht, dass irgendwie man keine Mitarbeiter der CDU angreifen sollte, weil da jemand im Bundestag so gestimmt hat. Aber dass Merz das so total block, also so Karacho-mäßig zurückgewiesen hat, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Also so ein bisschen anknüpfend an Kohl 1983, der sich das anguckt, die größte Demo damals in der Bundesrepublik und sagt, es beeindruckt uns nicht.
Aber um vielleicht auch was Optimistisches darüber zu sagen, ich finde interessant, dass diese Demowelle letztes Jahr ja offensichtlich Strukturen geschafft hat, Bündnisse, eine Mobilisierungsfähigkeit, die jetzt ganz schnell wieder abrufbar war mit zum Teil noch mehr Leuten auf der Straße. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, sich überlegt, ja, vielleicht fällt die Brandmauer irgendwann wirklich so richtig und wir haben hier Schwarz-Blau oder Union- und Minderheitenregierung oder was auch immer, dann heißt das nicht, dass wir automatisch dann am nächsten Tag Ungarn sind, sondern da gibt es eine Zivilgesellschaft im Land, die sich dann hoffentlich auch noch wehren kann und sich dann auch wieder melden wird.
Gut, dann ist die Frage, Christian, was kann so zivilgesellschaftlicher Widerstand bringen in so einer Situation?
Also ich muss sagen, ich war auf der einen Seite schon von den Socken, wie viele das waren. Ich war auch da am Sonntag und als man da so hinkam, dachte man, irgendwie 30.000, 40.000, ist schon ganz schön voll und so. Und die Zahl 160 bis 250.000, das ist schon echt eine Menge. Und das kommt sicher auch daher, dass es noch diese Mobilisierungskanäle von vor einem Jahr gab. Gleichzeitig ist es so, dass die CDU ja sich zunehmend weniger ansprechbar für zivilgesellschaftliche Interventionen zeigt. Also die haben diese Demos ja sozusagen sehr stark von sich gewiesen, auch die Kritik der Kirchen, die ja auch interveniert haben. Kramp-Karrenbauer zum Beispiel ist aus Protest gegen die Kritik der Kirchen aus dem Zentralkomitee der Katholiken ausgetreten, hat also komplett abgetan. Es gab auch andere Stimmen, die gesagt haben, sind überrascht nicht, dass die Kirchen so reden, interessiert aber auch nicht mehr. Wir nehmen das Thema jetzt endlich mal in die Hand. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für den Versuch, da zivilgesellschaftlich zu intervenieren. Weil was man nicht unterschätzen darf, was es auf jeden Fall immer bringt, ist sozusagen das Signal auch nach innen, auch an die Leute, die das betrifft. Also zum Beispiel Menschen, die jetzt mit der Abschiebung rechnen oder damit, dass ihnen die Staatsbürgerschaft entzogen wird oder damit, dass ihnen vielleicht die Leistungen gekürzt werden, also aus der Ukraine geflüchtet oder so. Das macht für deren Gefühl einerseits natürlich schon einen großen Unterschied, da bin ich mir sehr sicher. Und es vergrößert natürlich die Möglichkeit, auch praktisch zu intervenieren. Also gerade wenn es den Leuten da an die Leistungen geht oder auch an den rechtlichen Status oder so, sind sie ja umso mehr darauf angewiesen, dass es Rechtshilfe gibt, dass es Unterstützung auf praktischer Ebene gibt, aber auch sozusagen auf sozialer irgendwie, die zeigen, also wir stehen da irgendwie mit euch zusammen. Und insofern haben die, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Funktion, diese Demos.
Ja, und vielleicht hat es ja Einfluss auf die politische Stimmung, auf die Umfrage, das Wahlergebnis. Also wir haben, Sabine und ich, wir haben Sven Giegold gerade interviewt für die Wochentaz, die am Samstag erscheint, wer es nachlesen will. Und da haben wir auch gesagt, aber letztes Jahr, das hat doch nichts gebracht, diese Demos. Mhm. Und er meinte, doch, die AfD-Umfrageergebnisse, die waren dann gingen erstmal runter. Mal sehen, ob das jetzt vielleicht auch ähnlich passiert mit der Union.
Mhm. Und was ich auch glaube, ist, was helfen könnte, ist so eine persönliche Ansprache der CDU-Leute. Also, weil da sind sich viele nicht sicher, ob das okay war, was sie da gemacht haben. Das ist zumindest mein Gefühl. Die sagen das zwar nicht, aber die sehen das ja auch. Also die weisen das jetzt alle ganz massiv zurück, weil man muss Friedrich Merz verteidigen. Irgendwie, da gibt's jetzt keinen öffentlichen Widerspruch. Aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, ja, an unseren Wahlkampfständen, es gab viel Zustimmung, das sagen die alle, ne, also für diese Migrationspläne. Aber es gab eben auch Leute, die gesagt haben, das mit der AfD, das könnte er so nicht machen. Und das hinterlässt schon auch Eindruck. Und ich glaube, dass das auch ein Weg ist. Also das jetzt quasi so auch an deren Gewissen oder wie auch immer zu appellieren und zu sagen, hier ist eine Grenze überschritten und das geht nicht.
Das ist natürlich eine wesentliche Frage, glaube ich, für die Zeit nach dem 23. Februar, nach der Wahl. Also ist das jetzt sozusagen ein taktisches Schweigen von diesen Leuten, den ja, wie du sagst, den man das wirklich abnehmen kann in der Union, dass die das für einen falschen Kurs halten. Also es gibt, ne, sozusagen um die Partei rum, aber auch im Kern der Partei Leute, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ja 2015, 2016 richtig fanden. Die Frage ist aber, wie stark sind die? Also haben die noch was zu sagen in der Union oder ist dieses Schweigen auch ein Schweigen einer kleinen Minderheit, die befürchten muss, dass sie völlig von diesen Spahns weggefegt wird.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht nur daran liegt, sondern dass die gesellschaftliche Stimmung und diese hohen Zustimmungswerte zur AfD auch bei denen in Gang gesetzt haben, ja, wir müssen da mal hart vorgehen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen es in der CDU noch gibt, die wirklich sagen würden, dass wir brauchen da irgendwie einen Kurs, der weicher ist und irgendwie menschenrechtsorientierter und so weiter und so fort. Also das hat schon ganz schön um sich gegriffen. Auch bei Leuten, wo ich immer dachte, ey, nee, die stehen doch irgendwie, das ist Christdemokrat, die stehen absolut auf der richtigen Seite. Und wir können da nicht zugucken. Und gerade dieses Aschaffenburg mit dem Angriff auf diese Kindergruppe, das hat schon was bewegt. Und ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, das war bei mir auch, dass ich irgendwie, man kennt Angriffe inzwischen, aber dieses, da ist ein Mann, der eigentlich ja nicht mehr hätte in Deutschland sein dürfen, ganz gezielt auf Kinder losgegangen. Also wahrscheinlich, weil er eine psychische Krankheit hat. Das ist schon ganz, ganz starke Emotionen hat das ausgelöst.
Die Folie davon ist aber ja schon, es gab eine Zuwanderung, also die Zuwanderung über Asyl vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren ist eben in Europa vor allen Dingen nach Deutschland gegangen. Ne, das waren die Afghanen, Syrer und die Ukrainer und das sind schon insgesamt ja netto 5 Millionen Leute mehr. Und das gibt ja Probleme vor Ort. Also mit Schule, mit Kitas, mit Infrastruktur, mit Wohnungen. Die sind ja nicht trivial. Also das ist ja auch auf und runter berichtet worden. Landräte, die nicht mehr genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Und wie sieht denn, das ist jetzt die 100.000-Dollar-Frage schon wieder, wie sieht denn so eine Antwort von Mitte links, links auf dieses Problem aus? Was nicht nur den Eindruck erweckt, man würde immer mit dem Rücken zur Wand stehen und nochmal die Fahne hochziehen.
Ein Teil der Antwort könnte ja sein, diese Aufnahme hätte man flankieren müssen mit Investitionen in öffentliche Infrastruktur. Und dass das Gegenteil eher passiert ist, hat eben auch zur gesellschaftlichen Spannung beigetragen. Und also ich glaube ja, das ist richtig und ist auch in die Zukunft gedacht richtig. Hat halt den Haken, dass wenn man da jetzt gegensteuert, wird man trotzdem nicht übermorgen den Effekt sehen. Sondern das würde dann langfristig höchstens helfen.
Also ich glaube, dass die Zahl, die du gerade genannt hast, deutlich zu hoch ist. Also netto 5 Millionen habe ich so nicht gelesen. Aber sei es drum, es sind jedenfalls viele. Also jedenfalls geht es in die Millionen. Das ist ja auch, wenn man die UkrainerInnen dazu zählt. Mhm. Und die Frage nach den Antworten, finde ich, es ist ja nach 2015 eine wahnsinnige Menge an ganz konkreten Antworten gegeben und entwickelt worden. Also zum Beispiel Nachqualifizierung. Wie schafft man das, Leute mit den Qualifikationen, die sie mitgebracht haben, hier in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Die ganzen Sprachkurse, dezentrale Unterbringung und so. Da ist ja sozusagen auf einer sehr kleinteiligen Ebene total viel in Bewegung gekommen. Das war wahrscheinlich nicht genug in der Richtung, aber es hat jedenfalls Bewegung gegeben. Und mein Punkt wäre eher, dass die Stimmung so ist, dass es darum gar nicht mehr geht. Darauf wird überhaupt nicht geguckt. Es ist sozusagen überlagert von diesem Gefühl, das waren jetzt zu viele, das geht jetzt nicht mehr. Ja, also wenn wir jetzt nicht da mal endlich diesen Kontrollverlust, wie es ja immer heißt, zurückdrängen, dann werden wir hier von der AfD weggefegt. Und deswegen muss jetzt sozusagen alles auf den Tisch, keine Tabus mehr, Genfer Flüchtlingskonvention weg, irgendwie Schengen, wenn es sein muss, auch weg. Und das macht es wahnsinnig schwierig, über konkrete, mühselige, kostenintensive, kleinteilige Integrationspolitik noch zu reden. Die Stimmung ist dafür gar nicht da. Und das ist natürlich richtig, danach zu fragen. Aber ich glaube, man muss erstmal aus dieser brachialen Rhetorik irgendwie wieder rauskommen, um den Raum überhaupt wieder aufzumachen. Was braucht? Was kostet das? Was wollen wir? Wem bringt das was? Was macht Sinn?
Ich meine, gibt dir insofern recht, dass wenn man jetzt sogar Habeck oder sogar die Grünen mit so einem Programm 10 Punkte, Verschärfungen, dass man dann natürlich, also ich verstehe den Grund, warum die Grünen das machen, das leuchtet mir schon sehr ein, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass der Eindruck ist, wenn sogar die Grünen, die doch immer die Bremse waren bei dem Ganzen, wenn die sogar die jetzt sagen, dann rutscht natürlich diskursiv die ganze Sache noch weiter nach rechts. Das ist irgendwie nicht zu vermeiden, glaube ich.
Ist ja ein Argument dafür, warum es schon auch Vorteile hätte, sollten die Grünen jetzt wieder in die Opposition müssen. Ja, dass sie sich da wieder so ein bisschen freier äußern könnten, nicht mehr ganz so auf den Kompromiss bedacht, dass man da so ein größeres diskursives Gegengewicht vielleicht wieder hätte.
Mhm.
Weil es ist ja wirklich schwierig in der Situation, wo es so aufgeheizt ist, irgendwie Vorschläge zu machen, wie man das besser integrieren könnte, weil dann sofort die Reaktion ist, also hier werden die Kinder abgemetzelt und ihr wollt sozusagen noch mehr Geld für die ausgeben und so bis endlich über Abschiebung reden. Es ist gar nicht die Situation, in der es möglich wäre, diese Dinge zu artikulieren und zu thematisieren.
Dann bleibt nur trotzdem am Ende irgendwie trotzdem die Frage, dann stehen wir am Ende da, haben Recht gehabt und kommentieren das scharfsinnig, aber damit ist ja nicht wirklich was gewonnen.
Aber das ist doch unsere Aufgabe.
Ich meinte jetzt sozusagen nicht wir hier an diesem Tisch, sondern ich meinte die SPD, die Grünen, die gesellschaftliche Linke, whatever, die Kirchen, die andere Vorstellungen haben. Das meinte ich. Also diese, die dann so ein bisschen ratlos gucken und die Moral verkörpern.
Ja, ich meine, es wird doch auf jeden Fall nach der Wahl so sein, dass, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Zahlen sich nicht mehr in den letzten 2-3 Wochen nicht mehr grundsätzlich ändern, dass die CDU den Kanzler stellt und es eine, mit wem auch immer, eine Regierung geben wird. Das heißt, und die werden darauf bestehen, dass es eine Verschärfung gibt. Also eine sichtbare Verschärfung. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall haben. Also da, davon
ja, ich glaube,
muss man wahrscheinlich leider ausgehen.
Ja. Selbst wenn die Union jetzt noch total verkacken würde. Also sogar Rot-Grün würde ja weiter verschärfen. Wenn die GEAS umsetzen, wäre das ja auch eine weitere Verschärfung.
Das ist ja auch irre, weil das gerät ja völlig aus dem Blick, ne? Also wenn jetzt irgendwie die GEAS, also die Umsetzung irgendwie des gemeinsamen europäischen Asylsystems, die Reform, die es da auf europäischer Ebene gegeben hat, die muss ja noch in nationales Recht überführt werden. Und was das alles für Grausamkeiten enthält, das ist ja völlig außer Debatte, ne? Weil immer die Union irgendwie dann noch als schlimmer gilt. Aber ich meine, das hat hier die Ampel verhandelt.
Ja, aber das ist irgendwie schon durch. Im Diskurs und es befriedigt sozusagen die Gier nach weiteren Verschärfungen irgendwie nicht mehr, obwohl das ja noch nicht mal umgesetzt ist. Man hat da 10 Jahre dann rumverhandelt, alle haben gesagt, ja, das muss auf jeden Fall sein, das brauchen wir und so weiter. Jetzt haben sie es beschlossen, warten es aber nicht mal mehr ab, bis das überhaupt kommt. Und es muss sozusagen immer mehr sozusagen beschlossen werden, immer noch was draufzusetzen. Und auch wenn das GEAS kommt, wird das an dieser Dynamik nichts ändern. Die AfD sagt, ihr seid zu lasch, irgendwelche Gewalttaten wird es weiterhin geben und dann müssen sie immer mit neuen Sachen kommen.
Die Frage, 23. Februar und danach, ist natürlich schon, also von SPD-Seite schätze ich das so an, die SPD ist eine sehr flexible Partei. Also die haben schon in ihrer Geschichte auch sehr viel mitgemacht, aber es gibt eine Grenze. Und diese Grenze, und das sagt Scholz jetzt, und das wird die SPD, glaube ich, aber auch nach dem 23. Februar sagen, ist, wir brechen kein Europarecht. Und das ist ja das, was zumindest in dem 5-Punkte-Plan doch irgendwie geplant war, also diese Zurückweisung an den deutschen Grenzen. Die Union argumentiert anders. Die sagten, das steht doch schon im Grundgesetz, aber europarechtlich sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und da ist es wirklich dann schwierig, sich Kompromisse vorzustellen, auch mit einer sehr dehnbaren, flexiblen SPD, wenn dieses Tabula Rasa, was Christian vorhin ja gut beschrieben hat, also dieses, das muss jetzt aber und rums und nur geradeaus gucken, nicht rechts und links, wie Merz es ja formuliert hat, wenn die dabei bleiben, kann man, also das fällt mir dann auch schwer, mir da so Kompromissbildungen und Deals vorzustellen.
Doch, der Kompromiss ist ganz leicht. Die werden das machen, was Faeser vorgeschlagen hat. Die werden auf EU-Ebene dafür sorgen, dass das EU-Recht angepasst wird, dass sie es machen können. Das ist ja Faesers Linie. Der hat gesagt, wir wollen auf EU-Ebene eine Rechtsgrundlage schaffen, damit wir diese Zurückweisung hier an den nationalen Grenzen machen können. Das war ihre Linie und das wäre ja ein denkbarer Kompromiss zwischen CDU und SPD an der Stelle.
Da müssten doch die anderen EU-Staaten mitmachen.
Ja, das stimmt, aber die sind ja zunehmend auch rechts bis rechtsextrem regiert. Also das ist schon denkbar. Also ich würde mich da jetzt nicht darauf verlassen, dass da auf europäischer Ebene nicht auch neue Mehrheiten jetzt kommen. Das Parlament ist auch anders zusammengesetzt als noch vor einigen Jahren. Also ich könnte mir da schon vorstellen, dass man da in der Hinsicht was versuchen wird.
Aber es hätte doch zum Beispiel für Österreich die Konsequenz, dass Leute, die in der deutschen Grenze zurückgewiesen werden, sich dann eben in Österreich aufstauen, was ja nicht im Sinne einer rechten österreichischen Regierung sein könnte.
Genau, also man kann sich das sozusagen als Kettenreaktion vorstellen, dann Slowenien und dann die Balkanstaaten und so. Also das ist nicht unumstritten, aber man hat bei anderen Sachen auch mit Druck und Geld und anderen Sachen und Agrarsubventionen da immer wieder Kompromisse hinkriegt. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass so als Formelkompromiss, die CDU sagt Zurückweisung sofort, die SPD sagt, wir wollen kein Europarecht brechen, dass sie dann irgendwie da rausgehen, ja, wir sehen mal zu, wenn wir das irgendwie europarechtskonform hinkriegen, dann machen wir das und dann guckt man, wie weit man kommt. Ob das dann hindert,
Diese Kettenreaktion ist ja auch genau das, womit die Union argumentiert. Also die sagen ja, wir wollen natürlich Europa zusammenhalten und so, immer wenn man diese Gegenargumente bringt. Aber es wird dann so eine Kettenreaktion geben und dann kann man sich wieder neu verständigen. Mhm. Das muss man alles nicht schön finden, aber das ist die Argumentation der Union. Ich wollte nur eine andere Sache sagen. Ich glaube, es war Marco Buschmann, der ehemalige Justizminister von der FDP, der auch in dieser ganzen Debatte mal vorgeschlagen hat, man könnte das ja an einem Teil der deutschen Grenze ausprobieren, weil es und dann gucken, ob das sozusagen vor Gericht hält oder nicht.
Soll ich nach Dänemark?
Aber ihr glaubt, ihr letzte Frage, gibt es denn jetzt das, am Freitag hat sich ja angebahnt oder sah so aus wie so eine Spaltung der Mitte? Ja, und die Mitte ist ja sozusagen der magnetische Ort immer der deutschen Politik gewesen. Die Mitte war da, wo alle hinwollten. Und da gibt es jetzt eine neue Architektur, war mein Eindruck, weil Merz eben dieses Fenster da aufgemacht hat mit der AfD und ja auch sowas gebaut hat. Ja, ich kann hier mit Rot-Grün was machen. Wenn die nicht wollen, mache ich es mit der AfD. Selbst wenn er jetzt beteuert, wie Sabine das geschildert hat, dass er es auf gar keinen Fall will und die politischen Gemeinsamkeiten mit der AfD auch sehr gering sind, bleibt das ja als Möglichkeit da. Und führt das zu so einer dauerhaften Spaltung der Mitte oder nicht? Oder ist das eine zu dramatische Formulierung?
Ich glaube, dass es zu dramatisch ist. Es wäre auf jeden Fall auch meine Hoffnung, dass es zu dramatisch ist. Weil ich glaube schon, dass dieses, das haben wir ja am Anfang gesprochen, aber dass das eine Ausnahmesituation war, weil es keine klare Regierungsmehrheit im Deutschen Bundestag war. Es gibt ja irgendwie, wenn es da eine Koalition gibt, dann gibt es eine Koalitionsdisziplin, das heißt keine wechselnden Mehrheiten und so weiter. Und dann ist das erstmal wieder festgetackert. Aber trotzdem gilt natürlich, was wir am Anfang gesagt haben, okay, es gab einmal diesen Schritt, heißt, es kann ihn auch ein zweites Mal geben. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass auch wenn die Union probiert, nach rechts auszugreifen, weil sie Leute von der AfD entweder weghalten oder zurückholen will, es trotzdem letztendlich die Orientierung geben wird, in der demokratischen Mitte eine Regierung zu bilden. Mhm. Und das finde ich, das müssen sie auch tun. Das ist ihre verdammte Verantwortung.
Tobi, wie siehst du das?
Du hast jetzt deine Antwort begonnen mit, wenn es eine Koalition gibt. Aber die muss es ja erstmal geben. Und na, Christian, du hast gesagt, na, ist doch ganz einfach. Und die werden sich da schon einigen. Und ja, kann sein, aber gesagt ist es ja nicht. Und selbst wenn das klappen sollte, ja, dann hat man eine Koalition. Aber Koalition ist ja auch immer etwas zwischen Menschen, die sich bestenfalls verstehen sollten. Nach den letzten ein, zwei Wochen ist da, glaube ich, zwischenmenschlich auch viel kaputt gegangen, zwischen Grünen und Union, zwischen SPD und Union. Sodass eine neue Koalition, ich stelle mir das vor, atmosphärisch wie die Ampel in der Endphase. So, und dann zur nächsten Wahl gedacht, das wird ja auch wieder alles nicht schön. Dann gibt es wieder unsichere Mehrheiten und so, dann kommen wir vielleicht wirklich zum Punkt, wo die Mitte richtig gespalten ist. Und
aber gleichzeitig sind es doch alles Profis. Also,
ja, aber Christian Lindner, Olaf Scholz, Robert Habeck waren noch auch Profis und sie haben es nicht geschafft.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also das mit der Ampel, das ist natürlich irgendwie schwierig und ein negatives Beispiel. Aber ich würde mal sagen, irgendwie, dass die nach der Wahl dann schon mal alle wieder ein bisschen abrüsten und dann probieren, zusammenzufinden. Und es ist ja zumindest auch irgendwie bei der SPD dann vielleicht neues Personal, was an die Spitze kommt. Das weiß man ja nicht, wie sich das da entwickelt. Also, dass Olaf Scholz da noch weiter im Rennen ist, wenn der die Wahl verliert. Das ist ja irgendwie klar, dass er das nicht sein wird. Und da muss man mal schauen. Also ich das war irgendwie schwierig und zuspitzen. Und da ist auch bestimmt was zerbrochen oder zumindest angekracht. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie das irgendwie hinkriegen.
Aber was war denn mit diesem Donnerstag, was jetzt immer kolportiert wurde, Wein trinken bei Laschet mit Baerbock? Also ist das jetzt ein Zeichen für menschliche Grundzerwürfnisse oder war das überhöht oder was war das?
Ja, das ist natürlich jetzt ein gutes Gegenargument. Also es gab, der Stern hatte das recherchiert und geschrieben, zwischen den beiden Abstimmungen, zwischen Mittwoch und Freitag.
Auf ein Glas mit Armin Laschet.
Armin Laschet hatte in seine Wohnung eingeladen, Leute aus verschiedenen Parteien und Kultur und so weiter. Und ja, Annalena Baerbock und Friedrich Merz sind da aufeinander getroffen im privaten Rahmen. Da würde man jetzt aus grünen Sicht sagen, ja, aber das war jetzt ja keine private Feier, wo man irgendwie nicht zusammen Wein trinkt, sondern das ist halt Teil des Berufs in diesem Geschäft und der Versuch, irgendwie den Gesprächskanal noch offen zu halten. Ja, klar, es ist schon ein Indiz dafür, dass
das professionell läuft.
Ja, und es gibt ja auch immer noch die zum Beispiel diese Treffen der was früher mal Pizza Connection hieß. Ja, also die treffen sich zwar in großen Abständen, soweit ich weiß, aber irgendwie gibt's sie noch, also Grüne und Schwarze aufeinandertreten und irgendwie zumindest Spahn sagt, er wäre da auch dabei.
Ja, das stimmt schon alles. Aber trotzdem, also sogar so Leute bei den Grünen, die immer die großen Schwarz-Grün-Fans waren, die sagen jetzt ja nicht, nee, wir machen das nicht und Merz muss weg und so weiter, Tür ist offen. Aber ich habe das Gefühl, dass nicht mehr dieser Projektgedanke dahinter, das Schwarz-Grün-Projekt als Ziel, da sind die Leute, mit denen wir uns gut verstehen, da können wir Dinge durchsetzen, gesellschaftliche Mehrheiten schaffen, die es sonst auf keinen Fall gibt, sondern es wäre jetzt halt die Notlösung, weil anders geht's nicht und regieren will man ja doch und nicht mehr der Traum.
Ich meine, ein entscheidendes Argument von diesen Schwarz-Grün-Leuten, was mir sogar immer eingeleuchtet hat, war zu sagen, also stehen wir politisch der SPD ein bisschen näher, aber mit der Union kann man verlässliche Abkommen schließen. Die sind verlässlich. Und die SPD konkurriert immer mit uns und das ist immer ein bisschen schwierig. Und das Argument ist natürlich seit diesem furiosen März-Spektakel da auch nicht mehr so richtig haltbar. Aber nochmal zur Spaltung der Mitte. Christian, was denkst du? Steht uns hier so eine Spaltung der Mitte bevor, die ja, und dann nach der Spaltung der Mitte kommt ja immer sozusagen der Siegeszug des Rechtspopulismus.
Also wenn man in andere europäische Länder guckt, dann ist es ja so, dass es da so drei große Formen gibt, wie die Konservativen auf diese wachsende Konkurrenz von rechts außen reagiert haben. Das eine ist, dass die sich sozusagen denen angedient haben als Juniorpartner, weil sie sozusagen immer mehr unter Schwindsucht gelitten haben. Die andere ist, dass sie sich selber so radikalisiert haben. Und das dritte ist, dass sie einfach verschwunden sind, dass es die gar nicht mehr gibt. Und in allen Fällen ist ja sozusagen das Ende vom Lied, dass es diese Mitte, die von einer sozialdemokratischen, also grob gesagt christdemokratischen Partei irgendwie dominiert wird, die im Wesentlichen so das Gros der Stimmen auf sich ziehen, dass es das so in der Form nicht mehr gibt und Deutschland mittlerweile fast schon die Ausnahme ist.
Mhm.
Und es hier nicht gesagt ist, dass es hier nicht auch so kommen kann. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt nach Freitag da die Stimmung in Berlin zwischen den Parteien jetzt so derartig irreparabel geschädigt ist, dass sie jetzt nie wieder irgendwie zusammen eine Koalition machen können. Aber die langfristige Frage ist, wie ergeht es den Konservativen, wenn die AfD immer stärker wird? Was machen die dann? Was bleibt von denen über? Und taugen die da noch sozusagen, um ein Projekt der Mitte irgendwie überhaupt durchzuziehen?
Man muss ja sagen, das ist der CDU auch klar. Ne? Die sehen ja die Entwicklung in den anderen europäischen Ländern. Merz argumentiert ja sogar so, dass er das deshalb macht, damit das nicht passiert, sondern damit die Leute irgendwie zurückkommen. Ist natürlich ein sehr risikoreiches und wie wir wahrscheinlich alle denken, irgendwie ein Spiel in die falsche Richtung. Aber das ist denen schon bewusst. Die Frage ist, mit diesem doch deutlichen Rechtskurs, den die Union jetzt macht, ob sie nicht irgendwann auch quasi ihren liberalen Flügel da verliert. Also dass das zu weit geht und die Spaltung der CDU ist ja erklärtes Ziel der AfD und das ist schon alles irgendwie eine gefährliche Melange. Das würde ich schon auch so sehen.
Gut, dann vielen Dank für diese Debatte. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Cansett Ispina für die Redaktion. Fragen und Kritik, wie immer, gerne an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr Geld überhaupt, auch gerne an Tatzalich. Bis dann und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.